Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und wie immer sitze ich nicht alleine im Podcaststudio. Der liebe Christoph ist bei mir. Hallo Christoph.
Moin.
Ja, wir sprechen heute über Ready or Not 2, Here I Come. Die Fortsetzung zu Ready or Not, der im Deutschen noch den schönen Untertitel hatte, auf die Plätze fertig tot. Ja, und
die fällt in der Fortsetzung, ist leider weg, ne?
Ja, und bevor wir reingehen, würde ich, glaube ich, erstmal das leidige Thema der Inhaltsangabe abschließen, außer du brennst wahnsinnig jetzt dafür, kurz den Inhalt zusammenzufassen. Ansonsten mache ich das.
Das kannst du gerne tun, aber ich habe gestern Abend direkt nach der PV schon meine Kritik geschrieben, die du jetzt noch nicht gelesen hast. Ja. Ich sage auch nichts dazu, wie ich ihn finde. Also diesmal wissen wir wirklich beide, wir saßen zwar nur ein paar Reihen auseinander, aber wir wissen beide noch nicht, wie der andere den Film findet. Mhm. Lassen wir uns jetzt genauso überraschen wie ihr, aber ich habe, mein ganzer erster Absatz geht darum, dass Ready or Not 2 quasi, ich habe dann Vergleich aufgemacht zu einem anderen Sequel, weil ich so vieles in dem Film so ähnlich fand.
Ja, das erklärst du uns gleich.
Du sollst das jetzt erraten.
John Wick?
Ja, exakt. Ja. John Wick 2, 1:1.
Ja, ja. Das ist augenfällig gewesen. Ne? Aber genau, bevor wir reinstarten und auch nochmal darüber sprechen, wie uns so Teil 1 gefallen hat, erstmal die Inhaltsangabe zu Teil 2 und der knüpft direkt an den Vorgänger an. Wir sehen die blutüberströmte Grace, die das blutige Versteckspiel gewonnen hat und jetzt von dem vom Krankenwagen abgeholt wird. Allerdings ist das blutige Treiben damit leider noch nicht vorbei, denn es geht die nächste Runde los, da die Familie Le Domain gescheitert ist, schaltet sich der Hohe Rat ein, angeführt von David Cronenberg. Wow, also irrsinnig. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, den Thron zu besteigen und dafür haben verschiedene Familien die Möglichkeit und es wird quasi eine Jagd auf Grace ausgerufen und die Familie, die es schafft, Grace bis zum Morgengrauen umzubringen, darf den Thron besteigen und regiert damit die Welt. Aber wichtig in diesem Fall ist auch noch, Grace ist nicht alleine, denn Grace hat Unterstützung von ihrer entfremdeten Schwester Faith. Und die beiden müssen wohl oder übel gegen die Familien antreten und ich glaube, das ist die Story, ne?
Genau, die können sich nicht mehr ausstehen, sind aber aneinander gekettet.
So ist es. Ja, wie fandest du denn Ready or Not aus dem Jahre, von wann ist denn der eigentlich, von 2002? Ist, glaube ich, auch schon ein paar Jährchen alt. Ne?
Der ist auf keinen Fall 23 Jahre alt. Da war
2022 meine ich natürlich. Nee, der ist von 2019 sogar, guck mal an. Der ist jetzt schon 7 Jahre alt. Wie fandest du den damals?
Ich kann das jetzt ehrlicherweise auch nur entfernt aus meiner Erinnerung sagen und aus meiner Letterbox-Bewertung. Also ich hatte damit viel Spaß. Ich glaube, ich habe den damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber
hast du auch die Filmstarts-Kritik geschrieben?
Nein, das war Carsten. Aber ich gebe dieselbe Wertung wie Carsten damals in der Filmstarts-Kritik, nämlich 3,5. Ich hatte damit schon sehr viel Spaß.
Ja, ich habe ihn natürlich noch einmal geguckt jetzt vor dem zweiten Teil, so wie sich das gehört. Und ja, ich fand ihn auch gut. Also beim ersten Mal war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das weiß ich noch, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und ich finde, der macht einfach Spaß. Mit 90 Minuten ist der knackig kurz. Die Hauptdarstellerin Samara Weaving ist super. Und er hat halt so ein bisschen das Problem, er hat dieses Konzept, aber die Ideen gehen ihr irgendwann aus. Die Ideen gehen irgendwann aus und das macht sich dann gerade so im Finale auch ein bisschen bemerkbar. Genau, und jetzt, 7 Jahre später, kommt die Fortsetzung, erneut inszeniert von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillette, beide auch bekannt als Radio Silence, haben zuvor zum Beispiel Scream 5, Scream 6 und Abigail gemacht und setzten jetzt ihren Hit Ready or Not fort.
Genau, also so ein Hit, es war natürlich ein Hit, weil der einfach damals mega billig war. Der hat nur 6 Millionen gekostet, das war halt bevor die einen großen Namen hatten.
Ja.
Und der hat, glaube ich, 57 weltweit eingespielt, gemessen am Budget super ist, aber es ist jetzt für einen Horror-Kinostart jetzt auch keine außergewöhnlich gute Zahl.
Ich glaube, es ist eher so im Verhältnis zum Budget, es ist
genau,
halt ein großer Hit.
Genau, deswegen ist es super. Aber das war vielleicht auch der Grund, warum sie gesagt haben, sie müssen nicht sofort die Fortsetzung drehen, weil dafür war es eigentlich nicht genug. Und dann haben sie stattdessen diesen überschaubaren Hit genutzt und als Sprungbrett genutzt, um dann Scream 5 und Scream 6 zu machen, wo man natürlich einnahmentechnisch in einer ganz anderen Liga spielt und alles nochmal eine Nummer größer ist, auch budgetmäßig.
Das stimmt.
Und ich glaube, so dass sie jetzt nochmal zurückkommen, nachdem sie jetzt diese beiden Mega-Hits dann jetzt wirklich mit Scream 5 und 6 im Gepäck haben und jetzt mit 7 Jahren Verspätung doch noch eine Fortsetzung machen, nach der niemand so richtig verlangt hat, das spricht halt dafür, dass die einfach, glaube ich, echt Bock drauf hatten.
Ich glaube auch, dass das so ein Ding war, jetzt erstmal den Kopf frei bekommen, bevor sie sich die Mumie machen müssen. Die drehen ja den neuen Mumie-Film mit Brendan Fraser und Rachel Weisz. Ich glaube, dass das jetzt erstmal nochmal so eine, für sie so eine schöne Fingerübung war, um den Kopf frei zu bekommen, bevor es dann wieder richtig Big-Budget-Blockbuster wird. Und ja.
Die sind auch einfach, ich glaube, auch einfach riesige Samara Weaving-Fans. Also mit der wollten sie, glaube ich, unbedingt nochmal zusammenarbeiten. Die hatten sie ja auch in einem der Scream-Filme dann mit untergebracht.
Richtig, ja.
Catherine Newton hatten sie zusammen als letztes diesen Ballett-Horror-Film
Abigail
gemacht. Mhm. Also die kennen sie auch. Das ist dann, glaube ich, nochmal so eine. Und ihre alten Radio Silence sind, glaube ich, nicht nur die beiden. Da gehören noch ein paar andere dazu. Dann so die Drehbuchautor und so, das steckt da auch mit drin. Also ich glaube, die hatten da einfach Bock mit ihrer alten Crew nochmal irgendwie so ein Revival zu feiern und ganz viele Leute platzen zu lassen.
Hast du drauf geachtet, ob da stand Directed by Radio Silence? Oder ob die beiden Namen standen da, ne?
Ja, ich glaube, dass Radio Silence haben sie sogar schon bei Ready or Not abgelegt. Ich glaube, offiziell im Vorspann stand das nur bei den Sachen, die sie davor gemacht haben.
Okay, genau. Aber du würdest sagen, du hast dich dann schon gefreut, als angekündigt wurde, die machen nochmal Ready or Not 2.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt aktiv gefreut habe, aber das war schon. Also ich wollte ihn dann zumindest sehen.
Ja, ich habe mich ja durchaus drauf gefreut, weil ich finde, dieser Cast, der macht einfach so viel Bock. Also allein auf dem Papier klingt das ja so super mit so tollen Neuzugängen wie Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, David Cronenberg gerade schon erwähnt und Sean Hattusi, glaube ich, der gerade. Also kennst du Sean Hattusi noch aus
Ich kenne ihn natürlich aus The Faculty.
Genau, aber der hat ja gerade wieder einen, ich weiß gar nicht, hat der einen Emmy gewonnen für The Pit? Der ist ja gerade wieder.
Der geht auf jeden Fall, ich habe mal geguckt, was der eigentlich so gemacht hat, weil ich ihn halt so als 90er Jahre Teenstar kannte.
Genau.
Das war halt genau meine Zeit, in der ich bin ja ungefähr so alt wie er. Also wir sind ja da gemeinsam aufgewachsen und deswegen kenne ich ihn da aus den ganzen Sachen und habe ihn dann aber ziemlich aus den Augen verloren und hätte jetzt gedacht, der ist vielleicht so ins Direct-to-DVD-Geschäft abgerutscht oder so, aber der hat eine Hitserie nach der anderen gemacht die ganze Zeit. Ich habe die bloß alle nicht geguckt.
Ja, dito. Aber wirklich einen irrsinnigen Lauf gehabt. Mit Dexter war er dabei, Fear the Walking Dead, Animal Kingdom hat er die Hauptrolle gehabt. Irrsinnig. Deswegen, ich habe mich gefreut, diese ganzen illustren Gesichter wiederzusehen. Ja, aber wollen wir mal direkt reingehen, ne? Wie hat er dir denn gefallen?
Ja, so eine ganz, ganz breite Frage.
Eine ganz, ganz breite Frage, die wir dann ein bisschen enger machen. Immer so ein bisschen enger.
Immer noch ein bisschen enger. Ich hatte wieder Spaß.
Ja, ich hatte nicht so viel Spaß, um das schon mal vorwegzusetzen. Ich glaube, dass mein größtes Problem erst einmal daran lag, dass sie. Also der Film geht ja so ein bisschen dieses John Wick-Versprechen ein, was wir jetzt am Anfang schon gesagt haben. Wir haben jetzt mehrere, in Anführungsstrichen, Killer, die Jagd auf Grace machen. Und ich fand, dass dieses Setting, der Wald mit dem Garten und das Anwesen, das hat einfach nicht so viel hergegeben, was mir Spaß machen könnte, da eine große Jagd zu haben. Weil ich finde, daraus wird eigentlich nichts gemacht.
Ich meinte mit John Wick gar nicht unbedingt jetzt, dass mehrere Killer die jagen.
Nee, man meinte schon das Hohe Rat-Ding.
Das Hohe Rat, es gibt diese komischen Regeln, die auf einmal eingeführt würden, als ob da irgendwie seit Jahrhunderten müssen sich alle an diese weirden, wie darf jetzt
wer
wen jagen.
Mythologie.
Und dann gibt's Elijah Wood, der den Anwalt spielt, der schleppt die ganze Zeit ein riesiges Buch mit sich rum, wo es dann für die Teufelsanbetung nicht nur jede Menge Paragraphen, sondern auch noch Unterparagraphen gibt und aus den Bylines werden noch irgendwelche Sonderregeln rausgeholt.
Ja, ja, genau, so. Die werden dann irgendwann aus dem Ärmel geschüttelt, wenn es sein muss, ja, genau.
Gerade auch alles nur, damit der Film spannender oder abwechslungsreicher wird, also es gibt zum Beispiel die Regel, dass jede Familie bei der Jagd nur die Waffen einsetzen darf, die aus der Zeit stammen, als sie mit dem Teufel diesen Bund eingegangen sind. Und manche war das offenbar im Mittelalter und bei manchen erst vor 10 Jahren, weil die einen benutzen dann historische Pistolen und die anderen moderne Scharfschützengewehre, was dann irgendwie so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und ich finde diesen, also die Macher wissen, dass das Bullshit ist, der Cast weiß, dass das Bullshit ist, das Publikum weiß, dass das Bullshit ist. Und deswegen hat mir das irgendwie großen Spaß gemacht, zu gucken, was für einen Unfug die da doch noch aus den Unterparagraphen herausholen.
Ja.
Das war das, aber der Schauplatz, der ist halt so mittelgroß und das ist ein Problem.
Ja, ja.
Also der erste Teil war halt nur in diesem Herren- oder fast ausschließlich in diesem Herrenhaus und dann noch so ein Schuppen oder so, aber das war halt relativ beengt.
Und konzentrierter dadurch auch.
Genau, und jetzt hat man am Anfang, später geht's dann auch hier ins Haus, aber man hat jetzt einen ganzen Golfplatz mit Wald und also das ist so ein Riesenanwesen. Ich glaube, das ist auch so ein Luxushotel eigentlich, so eine Anlage, wo die am Anfang, die Szene ist sehr schön, wenn die Sarah Michelle Gellar und Shaun O'Toole am Anfang die Gäste rausschmeißen, weil sie da jetzt diese Jagd veranstalten müssen und dann direkt eine Hochzeit während des Ja-Sagens unterbrechen und sagen jetzt fuck out raus hier. Und das ist auch noch ein Paar, das sich dann bei der Krebsverhandlung auf der Chemostation kennengelernt hat. Ja. Also wirklich sehr, sehr böse. aber man kriegt kein wirkliches Gefühl für diesen Ort. Also dann sind die drin, dann sind sie wieder auf dem Golfplatz und dann sind sie auf einmal in irgendeinem Eingangstor, dann sind sie irgendwo im Wald und man weiß nie, sind jetzt die Killer irgendwie nah dran, weit weg. Das ist irgendwie, also diese Klaustrophobie des ersten Teils und die gehört ja irgendwie zu so einem Versteckspiel dazu.
Ja.
Die hat sich hier gar nicht eingestellt. Das ist eins der größeren Probleme des zweiten Films.
Fand ich auch, weil dadurch so ein bisschen, also es wird ja wirklich, wie ich schon eben sagte, so eine Hemmungslosigkeit vorgegeben, die der Schauplatz dann einfach auch schon nicht hergibt. Aber wir kommen, glaube ich, da dann auch direkt auf die Figuren zu sprechen, was bei mir dann auch das nächste Problem mitgebracht hat, nämlich Catherine Newton als Faith, die entfremdete Schwester. Ich fand die Dynamik zwischen den beiden war okay, allerdings dieses aufgezwungene Drama von du hast mich zurückgelassen und
das wurde mit einer Ausdauer da durchgekaut. Das ist halt echt schade, weil Samara Weaving und Catherine Newton sind beide fantastische Badass Scream Queens, ja. Also wirklich, die sind beide super. Haben sie auch schon oft genug in anderen Filmen gezeigt. Und die sind auch hier super, wenn es um diese Momente gibt. Aber die müssen halt die ganze Zeit irgendwie, Samara Weaving war damals 3 Jahre älter und hat sie irgendwie zu Hause zurückgelassen, als sie zum Studieren nach New York gegangen ist und ihre Schwester hat ihr das nie verzeihen und sie deswegen nie angerufen. Und das wird wirklich 20 Mal in dem Film angesprochen und man versteht das auch überhaupt nicht, warum das jetzt noch so wichtig ist, während irgendwie auf die geschossen wird.
Ja, ist irre.
Und dann so quasi jetzt, wenn dann mal eine die Chance hat, jetzt alleine abzuhauen, dann wird wieder dieses alte Trauma hochgeholt und so.
Lässt du mich wieder im Stich?
Lässt du mich wieder im Stich? Also das hätt's echt nicht gebraucht,
nein.
Vor allen Dingen, weil du hast ja schon die 90 Minuten des ersten Teils gelobt.
Ja.
Der zweite ist 112 lang, der wäre mit 90 auch besser gewesen.
Ja, definitiv. Man merkt es ihm sehr deutlich an, auch wegen diesem aufgesetzten Drama, was da immer und immer und immer wieder durchgezogen wird. Allerdings muss ich sagen, also den jetzt schon mehrfach angesprochenen Shaun O'Toole fand ich grandios.
Der ist halt volle Kanne Psycho. Also wirklich frauenfeindlich, sadistisch, alles was dazu gehört, das
Irrsinn.
Ist wirklich super.
Ja.
Ich fand auch Sarah Michelle Gellar super.
Bisschen wenig zu tun, aber auch super.
Ja, wenn sie muss, also sie kann halt diese Entitled Bitch, die sie dann mit so einem gewissen Augenzwinkern spielt, das hat sie ja schon Eiskalte Engel fantastisch gemacht. Da habe ich mich einfach gefreut, sie mal wieder in einer größeren Rolle
zu sehen. Und auch die beiden zusammen, also auch wenn du ein paar Jährchen älter bist, ich bin natürlich auch mit den beiden irgendwie aufgewachsen und also ich kann Shaun O'Toole, Alpha Dog war damals ein großer Film in meiner Jugend, deswegen ich habe mich so gefreut, ihn wiederzusehen, weil ich ja auch keine Serien gucke, deswegen war der bei mir auch gefühlt 20 Jahre von der Bildfläche einfach verschwunden. Auch was für eine Ausstrahlung auch Buddy antrainiert, um da richtig durchzuwüten. Elijah Wood, auch interessante Rolle, leider auch ein bisschen wenig zu tun, liest halt die ganze Zeit aus irgendwelchen Büchern vor.
Der hat sich jetzt ja auch irgendwie, ich glaube, der ist ja ein riesen Horrorfan und spielt jetzt seit 10 Jahren irgendwie überall mit.
Ja.
Der Toxic Avenger und sowas, also überall spielt er mit und macht das dann auch mal, stellt er sich auch mal dienlich in den Sinn des Films. Er hat dann am Schluss noch ein bisschen was zu tun, zwischendurch als Anwalt ist er jetzt nicht die ausgefallenste Rolle. Aber er ist auch so ein bisschen der Straight Man, weil diese ganzen Killer, denen er da sagen muss, was die dürfen und was nicht, die sind halt alle durchgeknallt. Und da muss ich sagen, da waren jetzt nicht so die absoluten Mega-Hits für mich dabei, aber es hat auch keiner irgendwie mehr Zeit bekommen, als er haben sollte, weil die haben alle nur kurz Zeit, um ihre 3-4 Gags dann da unterzubringen und so, und dann sind die auch wieder weg. Also das ist jetzt nicht so, dass da ewig rein investiert wird. Es gibt so ein paar Sachen, dass der Sohn der chinesischen Teilnehmerin die ganze Zeit an deiner Switch hängt und so. Das wirkt halt so, während drumherum das Blut spritzt, das wirkt halt zu aufgesetzt.
Ja, das ist so ein Gag, den hätte man vor 15 Jahren vielleicht noch machen können. Da wirkt er ein bisschen aus der Zeit gefallen. Du hast recht, also gerade diese Figur fand ich echt, das hätten sie sich sparen können. Aber die anderen Figuren, das funktioniert schon, auch weil die ja auch nochmal so eine andere Dynamik reinbringen und auch noch zu Arschlöchern untereinander werden quasi. Und aber es stimmt auch, ein Gag mehr und das Potenzial wäre riesig gewesen, dass die einfach nerven, wenn man denen zu viel Screentime gegeben hätte. Aber da haben sie ein gutes Gespür, die beiden Regisseure, das hat dann schon gepasst.
Wir hätten natürlich gerne mehr Screamkeilen von David Kornberg gesehen.
Ah.
Also sein Kurzauftritt ist wirklich, also wir sagen jetzt nicht, wie der endet, also das war
nein,
auch
nein,
überraschend.
Nein.
Ich habe das auch zunächst nicht verstanden, das habe ich erst 10 Minuten später verstanden, warum es so endet.
Ja.
Aber sein erster Auftritt ist der Wahnsinn, es ist irgendwie so offenbar schwer krank in seinem Krankenbett und ist jetzt der Herrscher der Welt.
Oder
und,
einfach nur verdammt alt.
Ja. Und guckt Nachrichten. Und das ist so ein bisschen wie Trump, ne? Also er guckt Nachrichten und sieht dann irgend so einen Krieg und offenbar hat er da gerade keinen Bock drauf. Also nimmt er sein Telefon und sagt, mach mal Waffenstillstand. Man weiß nicht genau, wen er anruft, aber er sagt einfach, mach mal Waffenstillstand. Und dann dauert das 3 Sekunden und dann kommt die Breaking News im Fernsehen. Es gibt jetzt Waffenstillstand.
Wurde verhandelt,
also,
ja.
Also wer auch immer jetzt dieser Teufelsanbeter, Hohe Rat, Ringträger ist, der hat wirklich die Macht über die ganze Welt und kann wirklich machen, was er will.
Ich fand auch, das war eine richtig starke Szene. Also zum einen, um diese Mythologie zu etablieren, die dieser Hohe Rat auf einmal mitbringt, der ja auch für uns, nachdem wir Ready or Not geguckt haben, völlig aus dem Nichts kommt, der ja einfach nochmal 3 Level draufpackt im Gegensatz zum ersten Teil. Und dann einfach auch, dass es David Cronenberg ist, weil der bringt ja einfach so eine Grandezza mit. Das ist ja wirklich toll, den in solchen Filmen zu sehen. Das macht er ja offenbar auch gerne. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass er auch bei Jason X so eine kleine Nebenrolle hat. Ich glaube, der ist schon für sowas so ein bisschen Quatsch ist er zu haben. Und wenn er da mal den Hohen Ratschef spielen darf, da sagt er wahrscheinlich auch nicht nein.
So ein bisschen wie Werner Herzog, ne?
Stimmt, ja.
Der hätte auch gut gepasst.
Der hätte auch gut gepasst, ja.
Aber der kann nicht den Vater von Sarah Michelle Gellar und Sean O'Toole spielen.
Ich glaube, in so einem Quatschfilm kann man das schon machen. Das ist egal. Ich weiß gar nicht, hatte Werner Herzog schon mal, war der schon mal in einem Horrorfilm zu sehen? Ich weiß, Jack Reacher natürlich, aber so eine Nebenrolle im Horrorfilm, das muss man mal nachgucken. Würde natürlich auch super
passen.
Ja,
Star Wars irgendwie? Das
Star Wars Mandalorian, erste Staffel tatsächlich, ja. Nur die Folge mit Werner Herzog geguckt, aber ja, habe ich, ja. Naja, also ich muss aber auch sagen, ich habe noch ein anderes Problem mit dem Film gehabt und das ist auch ein Problem, was der erste Film schon mit sich gebracht hat, wie ich schon eingangs gesagt hatte. Das Konzept steht, man weiß, wo die beiden hinwollen. Ich finde aber, die Ideen gehen aus irgendwann und dieser Überraschungseffekt im zweiten Teil, also ich weiß gar nicht, ob wir das sagen, es passiert irgendwann was mit Körpern.
Achso, dass die alle zerplatzen, das ist ja schon im ersten Teil.
Genau, ich weiß es nicht, aber ja, kann man.
Also nicht alle, aber so, ja. Also im ersten Teil sind ja alle am Ende zerplatzt, als die Zeit abgelaufen ist.
Genau, weil sie das nicht geschafft haben.
Und im zweiten Teil ist es halt so, dass Regelverstöße werden halt bestraft.
Genau, wer den Teufel sauer macht, der explodiert.
Ja. So. Und dieses Explodieren wird nicht alt. Das wird nicht alt.
Bei mir wird das schon alt. Ich fand so, naja. Wenn das so.
Das kann ich mir auch in Teil 5 noch angucken.
Ja, für mich war das so. Irgendwann ist der Gag raus. Aber vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme, weil im Kino wurde gestern echt schallend gelacht bei jeder Explosion. Für mich war das so. Es hat einfach dieses Setting-Problem noch unterstrichen. Also er ist nicht hemmungslos genug und er bringt dann nochmal das, was wir kennen. Und ich fand ihn dadurch ein bisschen dröge. Ich habe dann immer darauf gewartet, dass Sean Hattori gleich mal wieder rankommt, damit hier so ein bisschen was Verstörendes, was Wuchtiges reinkommt. Weil, ja, wir haben so ein bisschen die geilen Ideen gehofft, wo ich sage, okay, das war jetzt eine krasse Szene, das war eine gute Szene, daran erinnere ich mich noch. Abseits der Idee, es gibt nämlich im Film einen Pfefferspray-Kampf.
Der war fantastisch.
Das war grandios. Das habe ich so auch noch nie gesehen, glaube ich, in dieser Art und Weise. Also, muss dazu sagen, als Erklärung, Grace und eine ihrer Kontrahentinnen sprühen sich gegenseitig Pfefferspray ins Auge und kämpfen dann quasi blind gegeneinander. Also, die hauen einen Großteil des Kampfes einfach nur in die Luft hinein, während dazu Total Eclipse of the Heart von, na, wie heißt sie denn jetzt?
Das muss, Musik musst du mich nicht fragen.
Ja, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler läuft und das ist ja fast schon wie ein Tanz inszeniert. Die beiden tanzen so für sich, als wenn die auf so, das war eine richtig starke Idee, die ich so auch in einem Film noch nicht gesehen habe. Das hat richtig Spaß gemacht.
Genau, davon hätte man 2, 3 mehr gebraucht.
Davon hätte man
eigentlich, dass die Hauptsache ist. Es gibt dann auch Sachen, die haben mich wirklich ein bisschen gestört. Also es gibt dann noch viele Sachen, die einfach okay sind.
Ja.
Aber zum Beispiel, wenn sie am Anfang über den Golfplatz laufen und einfach auf komplett freier Strecke irgendwie 20 Mal mit einem ultramodernen Scharfschützengewehr beschossen werden und dann, also so viel.
Die gute alte Plot-Armor.
So viel Glück hat nicht mal James Bond, ja. Also das ist,
Ja.
Da hätte man schon durch Zufall treffen müssen, selbst wenn man das nicht gut kann.
Ja, also da, ja, genau das. Aber es wird dann natürlich irgendwie flapsig kommentiert, wie scheiße der auch schießt. Aber es kann einfach nicht sein, dass jemand mit so einem super hochtechnologischen Scharfschützengewehr 20 Mal daneben schießt. Das kann nicht sein. Also, ja, das sind so Sachen, die hatte der erste Teil nicht. Da habe ich mich beim ersten Teil nicht dran gestört, muss ich sagen. Ich fand nicht, dass da irgendwie so Dinge waren, wo ich mir dachte, ja, okay, das müssen sie jetzt durchgehen, weil sonst wäre der Film vorbei. Außer natürlich, dass auf einmal Körper explodieren. Aber das hatte natürlich noch einen Effekt im ersten Teil. Ja, ich weiß nicht.
Ja, wie gesagt, ich hatte genug Spaß. Also ich habe natürlich sozusagen Schwächen im Vergleich zum ersten Teil, aber das wurde irgendwie kompensiert durch die neuen Nebendarsteller. Es wurde kompensiert dadurch, dass wir zwei Scream Queens haben, auch wenn die untereinander etwas viel über ihre vergangenen Traumata labern. Es wurde vor allen Dingen nochmal durch die letzten 20, 30 Minuten, wo der Film nochmal in eine andere Richtung geht, geändert. Die fand ich auch cool. Da wird dann auch die Goat zum Goat, ne?
Ja,
also
stimmt.
Das ist auf jeden Fall so. Das Zerplatzen wird für mich nie alt. Ich hatte an diesen ganzen Regeln Spaß. Ich habe ja auch mal fast fertig, aber nicht ganz Jura studiert.
Ja.
Also da hatte ich viel Spaß an den ganzen Paragraphen, die da noch aus dem Hut gezaubert wurden. Also Elijah Wood war der, mit dem ich mich in der ganzen Sache identifiziert habe.
Wir haben übrigens noch jemanden vergessen, den ich auch dank den beiden Regisseuren wieder richtig neu in mein Herz geschlossen habe, nämlich Kevin Durant. Kevin Durant ist dieser, du weißt, wer das ist, der Riese am Anfang, der so einfach nicht drauf warten kann, dass es endlich der offizielle Startschuss kommt und schon mal Jagd auf die beiden Frauen macht.
Wir sagen nichts.
Guckt euch an, wie das endet. Der hatte ja eine ganz, ganz, ganz tolle Rolle in Abigail, wo er diesen groben, eigentlich aber doch sehr zarten Riesen gespielt hat. Und seitdem ich ihn bei Abigail gesehen habe, folge ich ihm bei Instagram. Und der ist so lieb. Also wirklich, das ist einer der sympathischen Menschen, den ich bei Instagram folge. Der kann auch drehen, was er will. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Und das war hier auch wieder so. Der hat so eine ruppige Aura, wo man weiß, so eigentlich ist er gar nicht so. Eigentlich ist er ein ganz lieber. Und ich freue mich, dass der jetzt irgendwie auch wieder... Ja, auch wieder da ist. Er hatte ja auch eine Sprechrolle im neuen Planet der Affen, hat er den großen Bösewicht gesprochen und Kevin Durant kriegt von mir einen Daumen hoch. Schön, dass er auch so einen Quatsch mitmacht.
Das ist auch so einer, den habe ich so die letzten 20 Jahre in allen möglichen Gangsterfilmen in kleinen Rollen gesehen und all sowas.
Ja.
Was ist denn, womit ist der eigentlich berühmt geworden?
Ich habe das Gefühl, dass der seinen ganz großen Durchbruch mit
Also er hat gerade Anführungszeichen
Ich habe Anführungszeichen, genau, das hat man hoffentlich aus der Stimme rausgehört, mit einer Serie namens Dark Angel.
Oh ja, klar, mit Jessica Alba, oder nicht?
Ist das die Jessica Alba-Serie, Dark Angel?
Mhm. Und sogar von James Cameron, oder nicht?
Jessica Alba, tatsächlich, ja. Da hat er eine größere Rolle gehabt. Und ansonsten habe ich den dann erst kennengelernt in Scooby-Doo. Da war er dabei. Butterfly-Effekt, da ist er auch ein Film meiner Jugend, der übrigens sehr schlecht gealtert ist. Könnte man vielleicht auch mal an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Huiuiui. Aber da hat er auch eine größere Rolle. Und ansonsten ist das für mich so ein klassischer Nebendarsteller. Der war in X-Men dabei, der war in Robin Hood mit Russell Crowe dabei, Cosmopolis, da hat er schon das erste Mal David Cronenberg getroffen. Und so, wie du schon gesagt hast, so Action- und Horrorfilme Nebenrollen. Und jetzt ist der auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber jetzt ist er irgendwie wieder da. Bei Die nackte Kanone war er ja auch schon dabei, da hat er ja Liam Neeson ein bisschen zugesetzt. Freut mich.
Ja. Dann hast du dich auch gefreut.
Ich
habe mich die ganze Zeit immer nur auf Sarah gefreut.
Also auf Sarah habe ich mich natürlich auch gefreut, oder? Und auf Sean, das haben wir ja alle schon.
Und Sarah ist sehr gut gealtert. Da sieht man ihr Alter an und trotzdem sieht sie noch fantastisch aus.
Das stimmt. Das habe ich mir auch schon letztes Jahr bei ihrem kleinen Auftritt in, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, hatte sie ja auch einen kleinen Cameo. Ja, Christoph, haben wir noch irgendwas oder machen wir es heute knackig kurz? Ansonsten hau raus, was du hast. Ich bin für alles zu haben. Ich gebe dir auf alles eine Antwort.
Nee.
Machen wir heute mal knackig. Machen wir heute mal 25 Minuten. Ich glaube, das wird dem Film auch gerecht. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht...
Der ist 20 Minuten zu lang. Wir machen heute 20 Minuten kürzer. Das gleicht sich aus. Also wenn ihr den Film guckt und den Podcast hört, habt ihr jetzt genau die richtige Menge von Lebenszeit darauf verwendet. Sie war bloß etwas anders verteilt, als
so
es hätte sein sollen.
So ist es. Ja, passt doch. Perfekt. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, Christoph.
Müssen wir nicht noch Sterne werten? Wir sind bei Filmstadt, Junge.
Stimmt, ja, da war ja was. Ja, ich gebe 2 Sterne.
Ich gebe 3,5.
Kritik könnt ihr jetzt schon bei Filmstadt lesen, wenn der Podcast raus ist. Und ansonsten sage ich jetzt danke, Christoph, für deine Zeit.
Gerne.
Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns wie immer liken und kommentieren und bewerten bei Apple, bei Spotify und ich weiß gar nicht, wo wir sonst noch sind. Wahrscheinlich überall, wo es Podcatcher gibt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.